Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Heute bei mir zu Gast ist Kemal Bakshi. Und das, was wir besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung. Also hier wichtig für euch zu wissen, Kemal Bakshi ist bei mir zu Gast oder ich bin bei ihm zu Gast bei der BNP Paribas. Kemal, schön, dass ich bei euch sein darf.
Guten Tag, Thomas. Ja, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir freuen uns, dass du hier bei uns im Studio heute bist und ich freue mich sehr auf das Interview mit dir. Das ist das erste Mal, dass wir hier zusammentreffen und ich freue mich drauf.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir sprechen gleich über die Märkte. Kemal, was machst du bei der BNP Paribas? Erklär mal kurz, was ist deine Historie in der Branche?
Ja, Thomas, ich bin Produktmanager bei BNP Paribas mittlerweile seit fast 12 Jahren im Bereich Zertifikate und Optionsscheine. Und ich hatte zuvor noch Stationen in anderen Banken in ähnlicher Rolle und bin also eigentlich schon seit fast 2 Jahrzehnten dem Zertifikatemarkt treu.
Also ein alter Hase, und da können wir dann auch über die Produkte sprechen, das ist cool. Aber wir wollen auch über den Markt sprechen, das interessiert die Leute. Das Börsenjahr 2026 ist ja eigentlich gut gestartet, wir waren gefühlt 1000 Punkte im Plus. Dann kam der amerikanische Präsident mit seinen wilden Zolldrohungen um die Ecke, Grönland etc. Wird das neue Börsenjahr oder das laufende Börsenjahr unruhig bleiben? Geht das so weiter?
Ja, damit ist ganz fest zu rechnen. Ohnehin, seit die neue US-Administration übernommen hat, wissen wir schon oder wissen die Märkte, dass sie sich auf Unsicherheit einstellen müssen. Es gibt ja auch schon deutliche Anzeichen dafür. Sichere Häfen laufen mittlerweile stärker. Aber insgesamt zeichnet sich für uns trotzdem eine Tendenz ab. Wir halten an den Fundamentaldaten fest. Und da dürfte es hoffentlich dieses Jahr zu einigen Überraschungen kommen. Europa ist ja der ungeliebte Kontinent. Trotzdem hatten wir in Europa einen starken Auftakt. Du hast es gesagt mit dem DAX. Und wir glauben, dass wir in Europa tatsächlich dieses Jahr sogar eine Outperformance sehen dürften gegenüber den US-Märkten. Dafür gibt es verschiedene Faktoren. Aber der wichtigste Faktor ist für uns erstmal die Bewertungsunterschiede. Europa wurde einfach fast 2 Jahrzehnte vernachlässigt von den Investoren, links liegen gelassen, USA lange bevorzugt. Und jetzt haben wir eine Bewertungsdifferenz, die ist fast doppelt so hoch. Also in den USA sind wir in den fast mittel- bis hohen 20er KGVs, in Europa eher in den Teens. Und wir glauben, dass diese Bewertungsdifferenz etwas aufgeholt wird. Aber wir sehen auch Anzeichen einer konjunkturellen Erholung in Europa, insbesondere angetrieben aus Deutschland. Jetzt wundern sich die meisten Deutschen aufgrund der schlechten Nachrichtenlage. Trotzdem glauben wir, dass das Fiskalpaket zum Beispiel eine wichtige Dynamik für die gesamte europäische Wirtschaft entwickeln kann und eben Deutschland, die Europäer vielleicht auch so ein bisschen konjunkturell herausführen kann, so wieder eine Wachstumslokomotive werden wird, insbesondere mit den Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben rechnen wir damit, dass wir in diesem Jahr etwa 1,5% Wirtschaftswachstum generieren können in Deutschland. Die Bundesregierung schätzt das schlechter ein, hat ja wieder nach unten korrigiert. Wir halten jetzt erstmal an der optimistischen Prognose fest. Und wir glauben, an sich spricht auch vieles für eine Erholung in Europa. Wir glauben, dass im Ukraine-Russland-Konflikt wieder mehr zur Ruhe kommen kann. Wir erwarten, dass die chinesische Konjunktur auch die europäischen Exporte wiederbelebt. Und aufgrund der niedrigen Bewertung glauben wir, dass wir in diesem Jahr eine Outperformance generieren können. Insgesamt bleiben wir aber auch positiv für alle Aktienmärkte, denn aus unserer Sicht entstehen Crashs nicht nur, weil man auf einem Allzeithoch ist, sondern vor allem in Zinserhöhungszyklen und das sehen wir im Moment nicht.
Und du hast ja angesprochen, die Investitionspakete, 500 Milliarden in Rüstung, 500 Milliarden in Infrastruktur. Deutschland ist führend. Die Stimmung draußen ist ja wirklich eine ganz andere. Alle denken, die Welt geht unter, die Märkte steigen. Und viele Studien, auch von anderen Banken, sagen ja nachhaltig, das ist die Trendwende in diesem Jahr. Und das kann man mit bestimmten Branchen, mit bestimmten Werten spielen. Welche Branchen sind für euch im Fokus? Auf dem europäischen Sektor. Holen wir in Tech auf? Ist Pharma führend? Was sind eure Branchen oder welche sagt ihr lieber meiden?
Ja, also unsere Analysten, also wie gesagt, wir machen keine Anlageempfehlung, finden aber die SAP, glaube ich, ganz gut in Europa. Also Technologie kommt mit rein. Wir glauben, dass die Finanzdienstleister ohnehin sich in einer erholenden Konjunktur meist die Finanzdienstleister, die zyklischen Sektoren, also die Industriekonzerne. Bei Autos sind wir zurückhaltend, aber die restlichen Zykliker, auch das Baugewerbe und die Versorger von dieser Entwicklung profitieren können und sind aber sehr zurückhaltend in Sachen Energie, weil wir beim Ölpreis sehr skeptisch sind. Wir sind zurückhaltend bei der Telekommunikation und auch bei den Luxustiteln und wie gesagt bei den Autos eher auch nicht ganz optimistisch.
Und wir hatten ja gestern Zahlen von LVMH, die Aussicht war gar nicht gut. Heute SAP, auch die Börse ein bisschen unter Druck. Das sind so die kurzfristigen Lichter, aber wir schauen langfristig. Du sagst Energie nicht, ihr seid skeptisch für Öl, das heißt fallender oder steigender Ölpreis? Was ist eure Prognose?
Tendenziell fallen. Wir haben jetzt ein bisschen Druck im Ölpreis gesehen. Das ist bestimmt geopolitischen Risiken geschuldet. Wir haben die Iran-Situation. Insgesamt scheint das Druck zu generieren, aber wir glauben nicht, dass die Nachfrageentwicklung stark genug ist, um das sehr starke Angebot zu kompensieren. Denn wir haben im Moment so etwas wie den perfekten Sturm im Ölmarkt. Wir haben die OPEC Plus, die eben nach radikalen Kürzungen jahrelang jetzt wirklich anfangen will zu lockern. Denn die Mitglieder machen Druck, die wollen mehr Öl verkaufen. Und jetzt wird, also lange hat das Saudi-Arabien zurückgehalten, aber jetzt wird dem Druck nachgegeben, sukzessive auch Russland macht Druck, so dass die OPEC Plus sukzessive lockert, also das Angebot schon mal erhöht, in einen Markt hinein, wo die Nachfrage nicht deutlich steigt. Und dann haben wir die Venezuela-Situation, die erst einmal Druck überhaupt im Ölmarkt erzeugt hat, aber wir wissen, Venezuela hat einfach die größten Ölreserven der Welt. Und wir gehen jetzt eher davon aus, dass offensichtlich die Nachfolgeregierung in Venezuela mit der US-Administration versucht zusammenzuarbeiten, und das dürfte, und das wurde zum Teil auch schon angekündigt, eher dazu führen, dass zum Beispiel die Ölexportrestriktionen, die Sanktionen gegenüber Venezuela gelockert werden. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass das Angebot nochmal zusätzlich erhöht wird seitens Venezuela und das Angebot so zunimmt. Zeitgleich das Schieferöl auch zugenommen hat jetzt zuletzt, dass die Märkte geflutet werden und dass die Lagerbestände einfach sich weiter füllen werden. Und das führt eher zu mehr Druck auf den Ölpreis. Wir bleiben da sehr zurückhaltend und glauben nicht, dass wir deutlich über die $55 pro Barrel kommen dürften, mittel- bis langfristig, abgesehen von den aktuellen politischen Risiken.
Was auch gut für die Konjunktur wäre, für die Chemiebranche, für BASF und andere, also niedrige Energiepreise, Gaspreise, Ölpreise, wäre positiv.
Ja, aber genau dieses Thema treibt tatsächlich unsere Analysten auch um. Wir glauben nämlich, dass das zu massiven Verwerfungen, Ungleichgewicht führen kann. Natürlich Volkswirtschaften wie der europäische Binnenmarkt oder die USA, die profitieren von niedrigen Energiepreisen, das dürfte sich konjunkturbelebend auswirken. Aber wir haben Kontinente, die sehr stark abhängig sind von Rohstoffexporten, unter anderem eben Lateinamerika. Und das trifft nicht nur auf Venezuela zu, sondern der gesamte Kontinent dürfte zum Beispiel unter einem niedrigen Ölpreis leiden, auch Afrika. Und das könnte eben zu einem Ungleichgewicht in der weltwirtschaftlichen Entwicklung führen, das dann wieder die politischen Risiken erhöht. Und deswegen sind unsere Analysten, für die ist das eher ein Alarmsignal genommen.
Lass uns mal über Gold und Silber sprechen. Das ist ja Wahnsinn. Letztes Jahr allein Gold 65% im Plus, dieses Silber 145% im letzten Jahr. Jetzt steht Gold bei 5.500, heute Morgen knapp bei 5,6. Das ist doch Wahnsinn. Silber bei 119. Geht das so weiter? Fragezeichen. Das kann doch gar nicht so weitergehen.
Ja, es ist unglaublich, was wir da im Moment sehen, ist eine tatsächliche Entkopplung der Edelmetalle vom Rest der Assetmärkte und auch unsere Analysten sehr stark überrascht worden, obwohl wir längere Zeit schon bullish auf die Edelmetalle sind. Wir glauben, da kommt einiges zusammen. Ich glaube, wir müssen auch den Goldmarkt so ein bisschen von allem anderen trennen, denn wir glauben, dass bei Gold die Entwicklung lange fundamental war. Wir haben schon seit Jahren wissen wir, dass die Notenbanken massiv Gold kaufen, allen voran die chinesische Notenbank. Aber darüber hinaus haben wir auch die osteuropäischen Notenbanken gesehen, die deutlich gekauft haben. Das heißt, man möchte sich ein bisschen vom US-Dollar-Exposure wegdiversifizieren. Und dann wissen wir, dass das Gold ohnehin diese Rolle als sicherer Hafen jetzt im Moment total erfüllt. Je mehr Unsicherheit wir an den Märkten haben, umso stärker schichten die Investoren in Gold um. Wir glauben aber, dass viele politische Risiken schon lange in den Goldpreis eingepreist sind. Und ich glaube, da liegt auch manchmal ein Missverständnis vor. Gold reagiert nicht erst auf die Ereignisse, sondern Gold ist wie alle anderen Kapitalmärkte auch ein Erwartungsmarkt. Das heißt, wenn Gold schon gelaufen ist, dann nimmt Gold eigentlich schon viele der Probleme vorweg und reagiert nicht erst darauf, wenn sie eintreten. Meist ist es dann schon längst eingepreist in den Goldmarkt. Deswegen glauben wir, dass einiges schon eingepreist ist. Wir glauben aber ein paar Szenarien, die vielleicht den Goldpreis noch weiter treiben könnten. Also allen voran, der Goldpreis ist ohnehin der Gegenspieler des US-Dollars. Im Moment haben wir eine Situation, wo wir hohen Inflationsdruck haben und sehr viel Druck auf die Federal Reserve, die Zinsen niedrig zu lassen oder sogar weiter zu senken. Die hat jetzt demonstriert, dass sie weiterhin unabhängig ist, hat erstmal keinen Zinsschritt gemacht. Und wir glauben, dass sie dabei bleiben werden. Trotzdem ist Inflations- oder ist im Moment die Politik der US-Administration inflationär. Also wir sehen, fiskalpolitisch passiert sehr viel mit dem Big Beautiful Bill, quasi Steuersenkungsprogramme, Subventionsprogramme in der Industrie, Abschreibungsmöglichkeiten. Und die dürfen sich eher befeuernd für die Inflation auswirken. Und wir glauben, das treibt den Goldpreis weiter. Die Unabhängigkeit der Federal Reserve könnte ein ganz wichtiger Treiber sein als sicherer Hafen. Und dann aus Sicht unserer Analysten gibt es aber zum Beispiel das Risiko, dass die Gerichte die Zollpolitik der US-Administration verwerfen könnten. Und das würde in den Haushalt der USA ein deutliches Loch einreißen. Wir haben aber schon ein sehr hohes Budgetdefizit und eine hohe Schuldenproblematik in den USA. Das heißt, ein noch tieferes Loch könnte den US-Dollar weiter schwächen. Das könnte den Edelmetallen weiteren Auftrieb geben. Und wir glauben, dass die Midterm-Elections, die in diesem Jahr anstehen und die vielleicht noch nicht so viele Marktteilnehmer auf dem Schirm haben, auch ein Risiko darstellen, dass die Mehrheit der Republikaner kippen könnte. Und das könnte dann quasi auch die US-Administration belasten. Und dass diese Faktoren auch Haupttreiber des aktuellen Goldpreises sein können. Aber wir sind jetzt schon im Goldpreis über den Schätzungen unserer Analysten. Wir hatten eigentlich im letzten Jahr vorausgesagt, dass wir dieses Jahr auch über 5.000 gehen könnten. Jetzt sind wir schon deutlich drüber. Was wir bei Silber sehen, ist aber davon etwas abgekoppelt. Wir glauben, es gibt natürlich eine hohe Korrelation zwischen Gold und Silber. Silber immer eingestuft als kleiner Bruder des Goldpreises. Aber im Moment viel spannender für unsere Investoren, interessanterweise einfach, weil viel mehr Dynamik da ist. Und wir glauben, dass aber hier eine sehr hohe spekulative Komponente da ist. Wir sehen, dass die USA sehr viel Silber importieren, auch andere Edelmetalle. Erstens auch aufgrund hoher Unsicherheiten. Wir sehen, dass die CME-Lagerbestände rasant ansteigen. Wir glauben, es gibt Angst davor, dass das vielleicht Edelmetalle mit Zöllen belastet werden könnten, der Import noch schwieriger wird. Deswegen wird sehr viel in den USA im Moment gehortet und steht weniger dem Weltmarkt zur Verfügung. Und was wir aber auch sehen, ist, dass Fonds und private Haushalte massiv in Edelmetalle im Moment gehen. Das heißt, die folgen jetzt den institutionellen, das hat sich schon letztes Jahr abgezeichnet, aber insbesondere chinesische Haushalte und US-Haushalte sind im Moment auch Treiber der aus unserer Sicht einer spekulativen Komponente insbesondere des Silberpreises. Und da könnte es auch zu einem bösen Erwachen kommen aus Sicht unserer Analysten, denn wir glauben, dass das sehr viel Spekulation mittlerweile hier in dem physischen Silbermarkt auch drin ist, der viel illiquider ist übrigens als Gold. Also wir haben hier auch zum Teil zwei sehr unterschiedliche Märkte. Der Silbermarkt ist viel volatiler, viel gefährlicher, weil wir einfach viel weniger Volumen und viel weniger Liquidität da drin.
Und Kupfer ist ja auch mit angezogen, obwohl ja Kupfer wird als Dr. Copper immer bezeichnet, so ein Konjunkturindikator ist. Eigentlich läuft die Bauwirtschaft in China nicht, die industrielle Nachfrage ist verhalten, trotzdem steigt Kupfer. Also es werden so ein bisschen die Marktregeln ausgehebelt. Jetzt seid ihr ein führendes Emittentenhaus, ihr gebt Hebelprodukte raus, Zertifikate. Wie kann man sowas handeln? Und wie sind eure Anleger positioniert bei Gold und Silber zum Beispiel?
Ja, also wir sehen, dass die Nachfrage nach Rohstoff, insbesondere nach den Edelmetallen, rasant ansteigt. Allen voran Gold, aber auch in letzter Zeit Silber, weil wir da noch mehr Dynamik haben. Meist war das Verhältnis eigentlich, dass das viel Gold und recht moderat Silber gehandelt worden ist. Jetzt sehen wir, dass das Interesse bei Silber so hoch ist, dass es fast oder manchmal sogar das von Gold übersteigt. Und das liegt auch an der Natur der Produkte. Unsere Kunden handeln, sind ja sehr viele Trader, die gerne auch gehebelt investieren, zum Beispiel mit sogenannten Knockout-Optionsscheinen, Turbos. Das ist das beliebteste Instrument und ehrlicherweise auch im Moment das einfachste Instrument, denn tatsächlich ist der sogenannte Optionsscheinmarkt im Moment bei Edelmetallen sehr stark verzerrt, sehr schwierig zu handeln. Vielleicht ein Beispiel an den Optionsmärkten für Silber. Sehen wir kaum mehr Liquidität. Da werden Spreads von fast $30 gehandelt. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil wer den Optionsscheinmarkt kennt, der weiß, dass wir historisch bei einem Cent liegen, Geldbriefspanne. Und jetzt plötzlich $30 ist natürlich massiv. Und deshalb sind diese Turbos, das ist eigentlich ein direktes Partizipationsinstrument. Der Anleger weiß, okay, $1 Bewegung im Silberpreis ist dann $1 Bewegung in meinem Schein. Und die werden im Moment bevorzugt und sehr stark gehandelt, sowohl in die steigende Richtung als auch in fallende. Also der Bias liegt mehr auf steigende Kurse zu setzen. Man möchte vielleicht dem Trend folgen. Es gibt aber auch Absicherungstendenzen, wo manche short gehen oder auch die sehr Erfahrenen wissen, dass meist die Bäume nicht in den Himmel wachsen und sagen, das ist so eine übertriebene Bewegung, dass ich jetzt mal eine Short-Position eingehe. Die wurden jetzt aber häufig auf dem falschen Fuß erwischt. Kann sich natürlich ändern. Es ist ein sehr dynamischer Markt und jeder, der da reingeht, insbesondere mit gehebelten Instrumenten, muss eben wissen, dass nicht nur die Gewinne gehebelt sind, sondern auch die Verluste gehebelt sein können. Das heißt, wenn ich einen Hebel 10 nehme, dann habe ich auch die 10-fache Wertentwicklung sowohl nach oben als auch nach unten.
Und wie handelt ihr das als Bank? Ihr geht ja keine Position gegen den Anleger ein. Also wenn der Anleger verliert, gewinnt ihr nicht und andersrum. Ihr hedgt das ja ab. Wie, du hast gesagt, der Hedging-Markt ist angespannt, Silber schwierig. Ja. Wie handelt ihr das? Wie kommt ihr an euer Gold, was ihr dann verbrieft und weitergeht?
Ja, das ist im Moment sehr schwierig. Zunächst einmal haben wir das Glück, dass wir eine global führende Bank sind. Also nach Bilanzvolumen, glaube ich, sogar Europas größtes oder Festland Europas größtes Bankhaus. Und da haben wir, sind wir weltweit präsent und haben natürlich auch einen Handel mit physischen Edelmetallen, zum Beispiel in London, der auch Zugang zu den Märkten hat, der vielleicht besser ist, als wie wenn man nicht diese globale Reichweite hat. Auf der anderen Seite aber leben wir ja auch davon, dass wir versuchen, das, was am Derivatemarkt oder physischen Markt passiert, weiterzugeben oder zugänglich zu machen an den Privatanleger und am besten maximal kosteneffizient zu machen. Das heißt, wenn sehr viele Kunden handeln, der eine möchte gerade kaufen, der andere verkaufen, können wir das zusammenbringen. Das ist für uns schon mal positiv, dann haben wir eine weitestgehend neutrale Position. Aber das ist nicht dauernd gegeben und dann bleibt immer ein Rest übrig, der abgesichert werden muss. Und da kann ich auch ein Beispiel also meist handelt man dann, das am kosteneffizientesten ist es, an den globalen Märkten die Futures oder Forwards zu handeln. Und zum Beispiel der Silber-Forward, der notiert aktuell irgendwo bei $60, während der Spotkurs bei über $110 ist. Also wir haben eine totale Entkopplung.
Also das heißt,
Entkopplung.
Die Future-Märkte preisen eine Halbierung des Silbermarktes.
Die gehen nicht mit dem Spotmarkt mit. Mhm. Und das ist auch wieder so eine starke Verwerfung. Wie reagiert man darauf? Wir haben eine Spotposition abzusichern, die liegt bei 110, weil unsere Produkte das ja verbriefen, haben aber keinen Referenzmarkt, mit dem wir das abdecken können. Und dann muss man versuchen, das sogenannte Delta zum Beispiel zu spielen, indem man hofft, dass die absolute Bewegung des Futures genauso hoch sein könnte wie das Zertifikat oder beziehungsweise wie die des Spotmarktes. Und das ist aber auch nicht immer gegeben, das ist nicht immer deckungsgleich. Und das Restrisiko muss dann häufig die Bank nehmen. Und deswegen beobachten wahrscheinlich viele Anleger auch, dass das Angebot bei diesen Produkten jetzt wieder zurückhaltender geworden ist, dass vielleicht nicht mehr das gleiche Volumen angeboten wird, die handelbaren Stückzahlen oder auch die Spreads sich zum Teil ausgewirkt. Früher haben wir immer strikt mit 1 Cent Spread quotiert. Das musste zum Beispiel zuletzt auch ausgeweitet werden. Und das sind alles eben Effekte der schwierigen Hedging-Position. Aber ich denke, für klassische Privatanlegerpositionen dürfte der Handel immer noch gut und liquide sein. Von 8 bis 22 Uhr wird durchgehend gehandelt. Und weil so viel Interesse da ist, legt natürlich unser Management auch Wert darauf, dass wir die Kunden bedienen können, dass der Service gleich bleibt. Und in so einer Phase muss man dann auch da sein, und um dann eben Marktanteile und Kunden gewinnen zu können, weil es bringt ja nichts, wenn wir gut sind, wenn die Kunden kein Interesse haben und nicht so gut sind, wenn die Kunden genau danach nachfragen. Deshalb ist die Position schon, dass wir versuchen, durchgehend für die Kunden bei dieser Nachfrage da zu sein.
Lass uns über das nächste Megathema sprechen. Gold, Silber kann uns noch weiter begleiten. Künstliche Intelligenz. Wir hatten ja einen Riesenboom fast in den letzten Jahren. Wir sehen gewaltige Investitionen. Gestern Meta hat, glaube ich, 120 Milliarden Investitionen angekündigt in diesem Jahr. Also es wird aus allen Rohren investiert. Und alle fragen sich natürlich, kann sich das jemals rechnen, diese CapEx-Erweiterungen, die Rechenzentren, die gebaut werden, Energiebedarf. Wie ist eure Meinung zu KI?
Ja, die ist durchweg positiv, obwohl es gibt ja sehr viel Skepsis im Markt und alle sehen schon die nächste Technologieblase, die auf uns zukommt. Viele der älteren Teilnehmer erinnern sich an die Dotcom-Bubble und wie schlimm das alles zugrunde ging. Aber unsere Analysten sehen kaum Parallelen zu dieser Zeit, denn die sagen, das war damals ein sehr aufgeblähter Markt. Aber hier, das, was wir bei KI sehen, ist, dass die Nachfrage da ist. Also wir haben diese unglaublichen CapEx-Investitionen, die aus Sicht unserer Analysten übrigens ein wichtiger Faktor gerade in den USA auch fürs Wirtschaftswachstum ist. Also die Investitionen führen oder tragen zum BIP-Wachstum deutlich bei. Und wir reden ja nicht nur von Milliarden, sondern in Volumen reden wir von Billionen Investitionen, die geplant sind. Und wir sehen aber kaum Leerlauf. Also unsere Analysten erwarten eher, dass die Kapazität im Moment nicht ausreicht für die Nachfrage, die im Markt existiert. Das heißt, es gibt reale Aufträge für die KI-Dienstleistungen und tendenziell sogar lieber mehr, als was angeboten werden kann. Und wir glauben, dass das im Moment auch, und das wird von unseren Analysten sehr genau beobachtet, der Monetarisierungsgrad sogar eher zunimmt. Das heißt, was wir beobachten, ist, dass die Abnehmer von KI-Dienstleistungen tatsächlich diese Investitionen zu Geld machen können. Das heißt, die können ihre Dienstleistungen verbessern, ihren Service verbessern oder ihre Produkte durch KI verbessern und sehen dadurch einen positiven monetären Effekt. Ist für unsere Analysten ein Zeichen dafür, dass die Kunden quasi mit diesen Investitionen Geld machen und deswegen die Nachfrage weiter hoch bleiben dürfte. Auf der anderen Seite sehen wir Skaleneffekte, dass das KI tendenziell wahrscheinlich günstiger werden wird in der Masse und die Investitionsvolumen oder Kosten für die Abnehmer sogar abnehmen wird. Das heißt, der marginale Grenznutzen sogar zunehmen wird. Und solange die Monetarisierungsquote hoch bleibt, glauben unsere Analysten, dürfte der KI-Boom eher weiter laufen. Und wir glauben, dass eher die Technologietitel eher in der Bewertung zurückgefallen sind im Vergleich zu den anderen. Also wenn wir uns die Dynamik anschauen, Wachstum und Gewinne, glauben wir, dass die eher interessant bewertet sind und dass wir glauben deswegen, dass Technologie eher zu den Outperformern des Jahres gehören dürfte. Obwohl der Markt das als skeptisch einstuft, ist das für unsere Analysten sogar eine Chance, jetzt eher einzusteigen.
Und viele Unternehmen geben ja auch die Message raus, wir investieren in KI, ja, wir bauen auch Arbeitsplätze ab. Das ist die große Angst in der Bevölkerung. KI frisst Arbeitsplätze. Aber es führt auch zu Effektivität, zu steigenden Margen in den Unternehmen, zu einer Veränderung. Also das führt ja auch zu einer, ja, ich sag mal, Rechtfertigung der Bewertung der Aktienmärkte. Also sie sind ja hoch bewertet, aber ich sag mal so, nicht überbewertet.
Absolut. Das ist auch ein Kernunterschied zur Dotcom-Blase aus Sicht unserer. Wir hatten, bei Dotcom hatten wir eigentlich keine Gewinne und sehr hohe Bewertungen. Und wenn wir uns aber hier sehen wir das bei der KI, also das Paradebeispiel ist Nvidia, dass die Gewinne eher sprudeln und das Wachstum der Gewinne und Gewinne sind aus Sicht unserer Analysten alles bei der Bewertung der Titel, langfristig vor allem, dass wir jetzt eher so starkes Wachstum in der Gewinnentwicklung sehen, dass die Preise oder die Kurse der Aktien völlig gerechtfertigt.
Lass uns über den Dollar sprechen. Wir hatten jetzt Interventionen in Japan, möglicherweise. Die Fed hat wohl auch ein paar Trader gewarnt, sie sollen nicht so auf die Währung spekulieren. Das hat seine Wirkung gezeigt. Der Dollar fällt, der Euro steigt. Das hat doch enorme Auswirkungen auf das gesamte Finanzsystem und auch für die Anleger. Denn wenn ich eine amerikanische Aktie habe, in Euro gerechnet, verliere ich Geld oder habe geringere Performance. Ja. Ist das weiterhin ein Problem für dieses Jahr?
Ja, also wir erwarten ein schwaches Dollarumfeld. Der Dollar ist jetzt auf ein 4-Jahres-Tief gefallen. Allerdings sind wir nicht so skeptisch, wir glauben nicht an einen freien Fall des Dollars. Scheinbar sehen wir jetzt, dass die Notenbanken auch sich koordinieren. Aber die Schwäche des Dollars scheint auch von der US-Administration gewollt zu sein, denn dadurch werden die US-Waren eben günstiger und können mehr in die Welt exportiert werden. Das soll weiterhin Konjunkturauftrieb geben. Die Aussicht unserer Analysten aber ohnehin im Begriff ist zu überhitzen. Also wir haben eher Druck nach oben bei der konjunkturellen Entwicklung. Die große Angst ist natürlich, wie nach der Finanzkrise, dass es zu einem Abwertungswettlauf kommen könnte der anderen Währungen. Aber für dieses Jahr stufen wir eigentlich Dollar-Schwäche ein. Wir sehen, dass es vielleicht so etwas wie ein Trend, ein Sell-America-Trend gibt und eine Repatriierung. Und die beobachten wir übrigens insbesondere bei den Pensionskassen, zum Beispiel in Europa. Viele sind sehr stark exponiert in die USA. Und unsere Beobachtungen sind dadurch, dass die Zinsen auch ein bisschen zusammengelaufen sind, gehen wir davon aus, dass die Absicherung gegenüber dem Dollar noch mal günstiger geworden ist, also sich quasi wie eine Short-Position auswirkt, oder sogar, dass US-Assets veräußert werden und umdiversifiziert werden, weil einfach die USA noch unberechenbarer aktuell unter der aktuellen Regierung geworden sind und deshalb viel Kapital abgezogen wird. Ist jetzt für uns, also wir sehen jetzt keinen unmittelbaren Crash und auch keine Krise für das Finanzsystem. Der Dollar war immer mal schwächer oder stärker, aber im Moment ist der Dollar kein sicherer Hafen für die Märkte scheinbar, sondern wir glauben eher, dass das schwach bleibt und dann Emerging Markets Währungen und der Euro sich dadurch stärken könnten. Für den Anleger bedeutet das immer und dieser Trend hat sich gerade in den letzten Jahren in Richtung USA entwickelt. In unserem Markt war ja früher der DAX alles dominierend und dann kamen vor allem die deutschen Titel und dann der Rest. Und das ist ja komplett, die Nachfrage ist komplett umgeschichtet in Richtung USA, in die ganzen dynamischen Tech-Titel. Das heißt, die USA spielt für unseren Markt eine besondere Rolle. Und da ist der Anleger, immer wenn wir in US-Titel investieren, exponiert gegenüber dem US-Dollar. Das heißt, wenn ich einen Turbo-Optionsschein auf Nvidia kaufe oder auf den Goldpreis, das notiert alles in US-Dollar. Dann habe ich auch ein unmittelbares Wechselkursrisiko, weil ich erstmal in US-Dollar investiert bin, also in dieses Asset, aber mein Zertifikat, also der Optionsschein, in Euro notiert. Das macht sich auch in Wechselkurseffekten bemerkbar. Das heißt, wenn ich jetzt bei Silber weiß, ich habe eine 1-zu-1-Partizipation, das heißt, 1 Dollar Bewegung im Silber soll 1 Dollar Bewegung in meinem Zertifikat darstellen, dann muss ich diesen Dollar immer noch mal umrechnen in den Euro-Kurs. Und wenn jetzt der Dollar besonders schwach ist, das heißt, der Euro-Dollar-Wechselkurs gestiegen ist, also man muss ja auch immer diesen Wechselkurs berücksichtigen, das heißt, das Verhältnis gestiegen ist, dann bedeutet das, dass ich weniger Euro kriege für den Dollar und dann wirkt sich das negativ auf die Wertentwicklung meines Scheins aus. Und umgekehrt, sollte aber der Dollar wieder stärker werden, dann wirkt sich das die Wechselkursentwicklung positiv auf die Entwicklung des Zertifikats, unabhängig von der Basiswertentwicklung aus. Aber da das Trading-Instrumente sind, die eher eine geringe Haltedauer haben und die Basiswerte tendenziell sehr volatil sein können, wie Gold, Silber aktuell oder auch die ganzen Tech-Titel in den USA, ist eigentlich die Basiswertbewegung ist eigentlich so viel maßgeblich dominanter für die Entwicklung des Zertifikats, dass die Wechselkursentwicklung eher einen geringeren Einfluss hat.
Also ich nehme mit, die Risiken sind überschaubar, aber sie sind da. Natürlich die politischen Risiken, wir haben Vorwahlen in den USA, die Inflation, die Fed, wie auch immer. Aber die Börse zahlt ja die Zukunft und blickt weit hinaus und die konjunkturelle Entwicklung in Europa ist positiv. Gebt ihr konkrete Prognosen für DAX, DAO und S&P raus? Das haben wir jetzt nicht abgesprochen.
Also ganz grob, ich glaube beim S&P erwarten wir eher eine moderat steigende Entwicklung. Das Ziel für Jahresende sind irgendwo bei 7.500 Punkten. Beim DAX glauben wir, dass der stärker profitiert. Aber das liegt jetzt im Bereich der 10%. Also wir sind schon auf sehr hohen Niveaus. Deshalb so 10% etwa Rendite ist aus Sicht unserer Analysten dieses Jahr noch drin, ohne dass explizit DAX genannt ist, sondern eher die breiten europäischen Indizes, aber tendenziell positiver für Europa. Aber ganz wichtig, aktuell erwarten wir eher, dass die Korrekturwahrscheinlichkeit zunimmt. Der Markt ist im Moment tendenziell überkauft und dann kann es immer mal zu Gewinnmitnahmen kommen. Aber jeder Aktieninvestor weiß, dass Schwankungen von 10-20% eigentlich normal sind statt die Ausnahme. Und deshalb ist immer damit zu rechnen. Wir erwarten aber, dass wir eben zum Jahresende eher positiv rauskommen. Und ganz wichtig, wir erwarten keinen Crash. Ich weiß, alle warten darauf und wir sind vielleicht schon über dem Zyklus der letzten Jahre, also 2001, 2008 und sind wahrscheinlich jetzt über diese Phase längst hinaus. Aber unsere Analysten sehen das nicht, weil sie bei den Notenbanken sie glauben, dass eher, wenn die Finanzbedingungen, Liquidität rausgenommen wird aus dem System, die Zinsen steigen, erst dann quasi die Bedingungen so eng werden, dass das dann Abverkäufe und Crashs erst möglich werden, oder das war zumindest in der Vergangenheit so, und deshalb und wir glauben nicht, dass wir in so einer Phase sind. Wir glauben eher, dass die Notenbanken ihre Zinssenkungszyklus eher beendet haben. Also wir glauben nicht an weitere Zinssenkungen mehr in diesem Jahr, sondern wir glauben bei der EZB, dass die nächste Zinsschritt eher eine Erhöhung sein könnte nächstes Jahr. Und auch bei der Federal Reserve glauben wir, dass der Arbeitsmarkt sich so gut stabilisiert hat und die Konjunktur sich so gut stabilisiert hat, dass auch die Federal Reserve dieses Jahr nicht mehr senken wird, trotz politischen Drucks.
Und wenn die Kurse mal fallen, ist ja nicht schlimm, ihr bietet ja beide Seiten an. Also man kann sowohl auf steigende als auch fallende Kurse spekulieren oder auch investieren. Kemal, vielen Dank für die Einblicke. Wir können gern mal in der Mitte des Jahres mal ein Update machen und dann schauen wir mal, was hat sich wirklich so getan. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne auch an hotbets@finanzen.net und dann kläre ich das ab. Bis dahin. Vielen Dank.
Vielen Dank, Thomas. Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste Mal.
Danke.